Matthias hat sich vorbereitet und möchte noch beten. Herr, wir sind gespannt, was du, Matthias, aufs Herz gelegt hast, was du heute zu uns reden möchtest. Mach du ihn ruhig, schenk du ihm klare Worte, die von dir kommen, und öffne unser Herz. Amen. Amen.
Ja, schönen guten Morgen. Wir befinden uns ja in der Timotheus-Reihe, 1. Timotheus-Brief, Kapitel 6 sind wir angekommen. Die Verse 3 bis 10 habe ich vorbereitet und genau, ich möchte aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Genau, vielleicht kann man den Bibeltext an die Wand projizieren auch. Genau, da steht, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist aber ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Genau, es sind eben warnende Worte von Paulus an den Timotheus. Wenn wir in den Vers 3 gehen, ich werde Vers für Vers ein bisschen durchgehen und da einige Punkte ja näher betrachten mit uns zusammen. Da steht nochmal Vers 3, wenn jemand anders lehrt oder auch vielleicht anderes lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Das ist einfach mal ist eine Aussage von Paulus an Timotheus, wo man so als Überschrift vielleicht sagen kann, okay, der Paulus warnt hier vor falschen Lehrern. Es sind aber 5 wichtige Punkte, finde ich, die der Paulus da anspricht. Das eine ist, dieses anders lehrt oder anderes lehrt, weil das werde ich kurz beleuchten. Er sagt auch etwas von gesunden Worten des Herrn Jesus Christus. Da habe ich mich gefragt, okay, was genau können die gesunden Worte des Herrn Jesus Christus sein oder was meint der Paulus damit? Dann die Lehre in Christus auch, wo ich auch mit uns zusammen schauen möchte, was der Paulus vielleicht damit gemeint hat. Dann sagt er hier etwas gemäß der Gottesfurcht. Was ist seine Lehre gemäß der Gottesfurcht? Das werden wir uns anschauen. Und dann das Thema, was eigentlich negativ beschlagen ist, dass wenn er dies nicht so macht, dass er aufgeblasen ist und er nichts weiß. Genau, und lasst uns auf den ersten Punkt einfach mal schauen. Anderes lehrt. Also hier steht zwar anders lehrt, aber ich denke, wenn man anderes mit dazu nimmt, ist ähnlich und auch bedeutsam. Und es schien damals schon Menschen gegeben haben, die in die Gemeinden reingekommen sind, die vielleicht Dinge gehört haben, die Jesus gelehrt hat, in der Lehre, auch in der Wahrheit irgendwo schon sicher waren, aber auch andere Lehren und andere Themen mit reingezogen haben. Vielleicht sogar aus der griechischen Mythologie, das ist relativ naheliegend, weil da auch verschiedene Aspekte von menschlicher Natur, moralischen Werten, Lebensweisheiten vermittelt wurden. Und die Menschen kamen ja auch aus dieser Betrachtung und aus dieser Prägung heraus. Das Problem ist aber, warum Paulus dem Timotheus hier vorwarnt, ist, dass durch diese Vermischung Jesus mehr als Erzieher in gewissen wichtigen Punkten ist, als der Weg zur Rettung. Und deswegen ist da eine Gefahr, wenn man anderes hinzufügt in die Lehre, als die Lehre, die Jesus uns gegeben hat. Wenn man das jetzt so ganz wörtlich nimmt, anders lehrt, da sagt Jesaja 11, 2 bis 3, dass wir eben aus dem Geist Gottes heraus lehren sollen, dass das sozusagen das ist, was halt Lehren aus der Gottesfurcht bedeutet. Das steht in Jesaja 11, 2 bis 3, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Wahrheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Also sprich, der Geist Gottes ist derjenige, der in uns Dinge gibt und der uns befähigt, überhaupt Wahrheiten auszusprechen, weil der Geist Gottes halt eben uns die Wahrheit aufzeigt und nicht der Augenschein und auch nicht das Hörensagen, was so menschliche Vernunft, menschliche Lehre sozusagen beinhalten würde. Deswegen sollen wir nicht anders lernen, sondern in dieser Lehre sein, aus dem Geist Gottes heraus. Genau, der dritte Punkt, den ich herausgefunden habe, sind diese gesunden Worte, wo ich gesagt habe, okay, was genau meint der Paulus vielleicht mit diesen gesunden Worten? Ich denke, es sind mal mindestens 4 gesunde Worte, die er sagt, die eine Lehre beinhalten sollte oder wie eine Lehre aufgebaut sein sollte. Zum einen, dass es halt immer den Punkt beinhaltet, Gerechtigkeit aus Glaube. Denn Römer 10,4 heißt es, denn Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Oder Römer 3,22, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Also nur Gerechtigkeit durch den Glauben, darauf sich zu fokussieren. Die Lehre nicht, dass wir gerecht werden aus irgendwelchen anderen Dingen, sondern nur aus Glauben. Der zweite Punkt, dass in einer gesunden Lehre immer wieder auch auf Sühne und Gnade hin betont wird. Im Psalm 103, 8-10 steht da, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, sondern aus der Gnade und aus großer Barmherzigkeit. Dass auch das immer wieder der Fokus ist und wir da auch immer wieder prüfen, okay, ist es eine gesunde Lehre, dass wir auf diese Gnade Gottes sozusagen hinweisen. Und dann geht es aber weiter, auch die Macht der Auferstehung muss ein Punkt sein. Da hatte der Tobi auch schon den Vers aus Markus 14, 16 bis 18 vorhin gelesen, was es bedeutet, die Macht der Auferstehung zu proklamieren und auch darin zu leben. Ich wiederhole nochmal das, was der Tobi gesagt hatte oder vorgelesen hatte. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und dann später eben den Auftrag, in die Welt hinauszugehen und zu verkünden, durch die Macht, der ihnen und uns gegeben wurde, also die Macht der Auferstehung, die da bedeutet, dass wir eben selig sind, also gerettet werden und derjenige, der nicht glaubt, verdammt werden wird. Und dann geht es weiter, dass wenn wir eben ihm folgen, dass wir in seinem Namen böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn wir etwas Tödliches trinken, es uns nicht schaden wird. Dass wir auf Kranke Hände auferlegen werden und es wird ihnen besser werden. Das ist die Macht der Auferstehung, die ebenfalls in eine gesunde Lehre mit hineingezogen werden muss, dass das ist, was Gott uns geben möchte, schenken möchte. Und als vierten Punkt vielleicht für gesunde Worte, die Grundlage unseres Lebens durch Hingabe, Zufriedenheit und den praktischen Dienst für Gott. Da steht in Römer 12, 1-2, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht in dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sprich, unser Leben hinzugeben, um einen praktischen Dienst für Gott darzustellen. Mit einer Hingabe aus unserem tiefsten Herzen und der Zufriedenheit in unserem Inneren auch. Da geht der Paulus auch weiter, später noch in anderen Bereichen ein. Genau, dann hat Paulus im Vers 3 angesprochen, die Lehre gemäß der Gottesfurcht. Da habe ich mich gefragt, okay, was ist denn eine Lehre gemäß der Gottesfurcht? Was kann das sein, was kann das bedeuten? Ich denke, der Paulus meint die Gottesfurcht, dass wir Gott anerkennen in der Dreieinigkeit Gottes, so wie es im Johannes 14, 16 von Jesus gesagt wird, dass er den Vater bitten wird, dass er euch an meiner Stelle, sagt Jesus, einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Das heißt, die Dreieinigkeit, Gott der Vater, er als Sohn und eben der Heilige Geist, der uns als Helfer zur Seite gestellt wird, dass das eine Lehre ist, die Gottesfurcht ist, nämlich dass wir sagen, Gott ist die Dreieinigkeit Gottes. Und das auch annehmen und lehren und akzeptieren. Und in dieser Dreieinigkeit auch mit Gott sozusagen in Verbindung leben. Dann die Lehre gemäß Gottesfurcht, dass Gott Mensch geworden ist. Die Menschwerdung in Johannes 3, 16, 17, wo es heißt, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten. Dass auch diese Menschwerdung die Bedeutung sozusagen darstellt und auch mit eingenommen wird in die Lehre, dass Gott Mensch wurde und gleichzeitig aber auch Gott war. Das ist ja ein Paradox ein bisschen, aber dass das genauso auch die Lehre ist, die in dieser Gottesfurcht, in diesem Annehmen und diesem Akzeptieren gepredigt wird. Dann die Lehre gemäß der Gottesfurcht auch, dass wir sagen, die Kreuzigung und Auferstehung gehört zusammen. Es war nicht, dass Jesus nur gestorben ist am Kreuz für unsere Sünden, sondern dass er auch auferstanden ist. Und dass dadurch wir durch Jesus Christus den Weg zur Erlösung haben, so wie es in Römer 10, 9 steht. Und dann eben auch Lehre gemäß Gottesfurcht, dass nur die Erlösung durch Jesus Christus uns erlöst. So wie es in Epheser 2, 8 bis 9 heißt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, wir Gläubige leben und können nur Dinge tun aufgrund von der Gnade, ja, Gottes Gnade, aufgrund von seinem Geist, der uns dazu befähigt, die Kraft dafür gibt, Dinge zu tun, die er bereits schon vorab vorbereitet hat. Also wir wandeln eigentlich nur in Dingen, die er schon vorbereitet hat. Und aus uns selber heraus können wir gar nichts tun. Und besonders können wir uns nicht selbst erlösen oder Dinge tun, die andere Menschen erlösen würde. Und als weiteren Punkt gehen wir auch ein bisschen weiter in Richtung Vers 4 und 5 im Timotheus. Da schreibt der Paulus an Timotheus, weil die Menschen, die nicht in der gesunden Lehre, nicht in der Lehre zur Gottesfurcht sozusagen lehren, sind aufgeblasen. Heißt es so, ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen aber Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Genau, also im Prinzip ist genau das Gegenteil vom Gottesgeisterfüllung mit der eigenen Erkenntniserfüllung. Das steht auch im 1. Korinther 8, 1. Das ist dann ein aufgeblasener Mensch, würde halt anders predigen, aus eigener Kraft, aus eigener Erkenntnis, die im Endeffekt zu Hochmut führt. Genau, diese Hochmut, die führt, kennen wir alle, nicht zu Liebe, sondern man wird auf einmal lieblos. Man lehrt auf einmal aus Einbildung, weil man denkt, man hat Wissen. Und dann wird der Mensch plötzlich überheblich. Und vielleicht sogar lehrt er mit Besserwisserei. Das ist einfach eine Gefahr, die der Paulus da sieht. Und dadurch steht eine Arroganz der Unwissenheit, die sich einbildet, alles zu wissen. Genau, und dieses aus Besserwisserei oder aus den eigenen Erkenntnissen heraus zu predigen, weil man denkt, ich habe Dinge erkannt. Genau daraus folgen halt Streitfragen, Wortgezänke, so wie Paulus das hier sagt. Und dadurch wiederum Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen. Und warum? Weil die Gesinnung verdorben ist und die Wahrheit beraubt oder der Wahrheit beraubt wurden, weil nicht mehr die Wahrheit, nämlich Gottes Wort, das reine Wort sozusagen da ist. Und diese Aufgeblasenheit, die haben wir leider dann ein paar Jahrhunderte später immer wieder in der Kirchengeschichte auch erlebt, wo Dinge verkehrt wurden, wo die Wahrheit verdreht wurde, wo Kirchen durch Kreuzzüge unterwegs waren, unterm Wort Gottes sozusagen, wo Gewalt und Verfolgung durch Kirchen im Bereich Hexenverbrennung, Inquisition, Ketzenverfolgung da war, wo von der Kirchen aus Verfolgung und Diskriminierung von Juden stattfand, die als Geldjuden bezeichnet wurden, obwohl diese Juden meistens gar kein Geld hatten. Es entstand Machtmissbrauch aufgrund von verkehrten Lehren von Päpsten, Bischöfen, Klerikern, die sich weltlicher Macht sozusagen verschrieben haben und auch Reichtümer widmen wollten. Es entstand Heuchelei, propagierte Nächstenliebe, Taten wie Folter, Mord und Verdammnis, die im Namen des Glaubens stattfanden. Und auch in der heutigen Zeit müssen wir immer wieder uns prüfen und sehen, dass auch da Abkehrung von der Wahrheit und der eigentlichen Lehre, so wie Gott es gesagt hat und was in seinem Wort steht, eine Abkehrung von der Lehre aus der Gottesfurcht sozusagen entsteht. Und dadurch Themen auf einmal wie Ehescheidung, gleichgeschlechtliche Eheschlüsse, Genderabtreibung etc. Themen sind, die in kirchlichen Aspekten halt genannt werden, die legitimiert werden. Und das kann man auch sagen, ist halt eine Lehre von Menschen, die aufgeblasen sind, die meinen, dass sie Dinge erkannt hätten, die nicht mehr an der Wahrheit, nicht mehr an der eigentlichen Lehre von Jesus sind. Was war die Motivation damals, gerade von der katholischen Kirche, was die Motivation vielleicht von uns heute? Ich denke, zum einen die Weltoffenheit, dass man eine Nachfolgerschaft hinter sich bringt, weil desto mehr man hat an Menschen, die mitfolgen, desto mehr Einfluss, desto mehr Macht hat man in Gesellschaft und man zählt etwas. Und es geht nicht mehr um die eigentliche persönliche Beziehung und persönliche Begegnung, sondern um eine Machtstruktur, die entsteht. Und der Paulus warnt hier von zänkerischen Menschen, die der Wahrheit beraubt sind. Und ich habe da ein Beispiel von einem Historiker und Religionskritiker, heißt Karl-Heinz Deschner, weiß nicht, ob der bekannt ist, der hat ein Buch geschrieben, die Kriminalgeschichte des Christentums. Sicherlich ganz viel auch schlecht und nicht richtig und gut, aber es zeigt so ein bisschen dieser eine Satz, den ich vorlesen werde, was das Problem halt ist, wenn Lehre nicht mehr die einzige Lehre ist, wie Jesus halt uns das gelehrt hat, nicht mehr in der Reinheit ist, weil er schreibt in seinem Satz, in seinem Buch, wo sonst noch gibt es diese atemverschlagene Mischung von Wolfsgeheul und Friedensschalmei, Weihnachtsbotschaft und Scheiterhaufen, von Heiligenlegende und Henkersgeschichte, wo sonst dies allumfassende Liebespalaver und den praktisch alles verschlingenden Hass, wo sonst eine Religion, die aus Liebe tötet, aus Liebe foltert, aus Liebe raubt, erpresst, entehrt, verteufelt und verdammt. Es wurde diese weltbeglückende Praxis des Christentums, die grassierende Pest der Jahrtausende, mit einem Wort, das Christentum wurde der Antichrist, jener Teufel, den es an die Wand malte, es war es selber, jenes Böse, das es zu bekämpfen vorgab, es war es selber, jene Hölle, mit der es drohte, sie war es selbst. Seit Konstantin wurden Heuchelei und Gewalt die Kennzeichen der Kirchengeschichte, wurde Massenmord zur Praxis einer Religion, einen zu töten war strikt verboten, tausend umzubringen, ein gottgefälliges Werk. Genau, das mal so wie halt, das hat definitiv nichts mehr mit der Wahrheit zu tun, nichts mit der Lehre, die uns vorliegt von Jesus. Und es hat definitiv nichts mit der Erkenntnis zu tun, die wir in Jesus sozusagen erhalten haben. Aber es ist ein Statement, eine Aussage von jemandem, der von 1924 bis 2014 gelebt hat, der als Statement, als Resultat das eigentlich schreibt, dass sozusagen das Christentum, so wie es hier vielleicht in der westlichen Welt noch existiert, nichts mit dem zu tun hat, dass es Liebe ist, dass es keine wirkliche Liebe ist, sondern ganz im Gegenteil sogar teuflische Aspekte hat. Und wenn man sich die Kirchengeschichte von der katholischen Kirche besonders anschaut, mit Hexenverbrennung, mit Folterung, mit Kreuzzügen, kann man dazu nur sagen, in dem Sinne hat er vielleicht recht. Ja, die Religion an sich ist nicht das, was auch Jesus wollte. Und das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Denn Jesus sagt von sich ja selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber wovor Paulus hier warnt, ist halt eben, dass wenn aufgrund einer verdorbenen Gesinnung der Lehre dadurch eine falsche Lehre entsteht, nicht mehr die reine Lehre, wir die Wahrheit nicht mehr kennen werden. Und dann sind wir weit entfernt von einer Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist. Und wenn wir weit entfernt von der Gottesfurcht sind, dann werden Menschen, die Jesus suchen, Jesus nicht finden. So vielleicht auch wie der Karl-Heinz Deschner. Genau, Paulus weist weiter den Timotheus in Vers 5 darauf hin, dass die Lehre, die Gottesfurcht ein Mittel zum Gewinn ist, also dass das einige gesehen haben. Das steht nämlich danach, nachdem er über die Zänkereien von Menschen und die falsche Gesinnung redet, wo die Menschen der Wahrheit beraubt sind, dass sie meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Also im Prinzip sagen die Lehrer, okay, ich kann das, was Jesus genommen hat, verpacken und dadurch einen Gewinn machen, ich kann dadurch leben, verdienen Und Paulus weist eigentlich auf die falsche Motivation der Lehrer hin. Und höchstwahrscheinlich war in seiner Zeit das so irgendwann eingetreten, dass halt Leute, die halt gepredigt haben, die Lehre gegeben haben, darauf bestanden haben, auch dafür Geld zu bekommen. So wie damals, wo Redner für Vorträge eingeladen wurden. Waren sogenannte Symposien, wo sie dann bei aufwendigen Festessen und so weiter dann auch dafür Geld bekommen haben. Und vielleicht ist das auch eingeschlichen. Aber wie hat das geklappt, dass Lehrer, die eigentlich ja das Gute verkündigen wollten, auch in Synagogen und so weiter unterwegs waren, die Lehre von Jesus, wo Jesus ja nie Geld verlangt hat, wo Jesus nie irgendwo ja, etwas für seine Rede oder für sein Geben verlangen wollte, dass sie das so missbrauchen konnten. In den Botschaften von Jesus ging es ja immer um die Botschaft und Begegnung von den Einzelnen. Also es ging nie um was Gemeinsames, um eine Gesellschaft oder so, sondern er hat immer den Einzelnen angesprochen durch seine durch seine Botschaft selber. Und er betont auch immer wieder, dass es nur durch Glaube, durch die Gnade von Gott und die Umkehr geschehen kann, dass Änderung in uns geschehen kann. Und Lehrer, die halt eben die Botschaft von Jesus als Instrument missbraucht haben, indem sie die Lehre der persönlichen Umkehr statt durch Gnade und Glaube, durch Rituale und Werkgerechtigkeit umgewandelt haben, haben das halt unmöglich gemacht, dass halt durch die Begegnung von dem Einzelnen sozusagen Menschen auch Änderung und Veränderung stattfinden konnte. Und diese Rituale und Werkgerechtigkeit waren Grundlage für das Entstehen der neuen Weltreligion, das Christentum. Und die Früchte zeigt so ein Stück weit der Karl-Heinz Deschner in seinem Buch. Das heißt, durch die Einführung von Ritualen und Werkgerechtigkeiten hatten sie ein Instrument, im Endeffekt vom 11. bis 16. Jahrhundert auch über 300 Jahre mehr üblich als Praxis der Ablasshandel, wo Menschen aufgefordert wurden, für ihre Sünden, ja, dass sie aus dem Fegefeuer herausgekauft werden können, Geld zu geben und haben damit ja, diesen Missbrauch gemacht, also genau dies geschafft, die Lehre Jesus zu missbrauchen, um halt dadurch selber Gewinn zu erschöpfen. Und wie hat das geklappt? Indem man den Vers 6 vom Timotheus nimmt, da sagt nämlich der Paulus zum Timotheus, ja, stimmt, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Wenn man das einfach so stehen lässt, dann sagt man, okay, ja, das passt. Aber er geht ja weiter, ne? Da steht allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Ja, es geht beim Paulus bei der Aussage um keinesfalls um Gewinn oder um das Ansehen von Macht und Geld, sondern um etwas anderes. Wenn wir weiterlesen im Vers 7, dann schreibt der Paulus dort oder verweist auf die Gottesfurcht mit Genügsamkeit. Da sagt er, denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen, dann genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Deswegen, wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Also die Gottesfurcht mit Genügsamkeit bedeutet im Prinzip, die wahre Zufriedenheit in uns selbst zu finden durch den Glauben an Jesus Christus, durch die tiefe Hingabe zu ihm, zu Gott. Und eine innere Zufriedenheit damit dann zu bekommen, also wirklich eine innere Zufriedenheit, indem wir mit dem Nötigsten zufrieden sind, wenn wir das Nötigste haben zum Leben, dass wir wirklich eine tiefe Dankbarkeit und auch eine innere Zufriedenheit haben dürfen. Und dann ist das Streben nach materiellen Reichtümern fern von uns und auch der Wunsch nicht mehr da, nicht mehr gegeben. Und das klingt ein bisschen paradox, dass halt man zufrieden sein kann, ohne diesen großen Gewinn von materiellen Dingen. Also weil irgendwo, wenn man halt als Mensch unterwegs und viel hat, ist doch schön eigentlich. Wieso ist das ein großer Gewinn? Warum sagt Paulus, das ist ein großer Gewinn, wenn wir wenig haben, wenn wir uns damit zufriedenstellen sollen? Ist deswegen ein großer Gewinn, weil unser irdisches Leben plötzlich ewigkeitsorientiert wird. Es ist nicht mehr, wir fokussieren uns nicht mehr auf das Zeitliche, nicht mehr auf das Hier und Jetzt, sondern wir orientieren uns auf das, was kommen wird. Und das, dieses Fokussieren auf das, was kommen wird, gibt uns einen inneren Frieden und eine Freiheit nach dieser ständigen Gier mehr zu haben, nach diesem Bestreben immer mehr zu haben. Und da, wo wir von den Medien angesprochen werden, dass wir Notwendigkeit haben, uns abzusichern, uns für Vorsorgemöglichkeiten zu schaffen und so weiter, ist ja nicht schlecht, ist ja alles gut, aber es ist nicht mehr das, was uns Sorge bereitet, uns Antrieb gibt, sondern es ist etwas, wo wir neutral draufschauen können, prüfen können, okay, ist es für uns angebracht oder nicht, Aber es ist nicht das, was uns innerlich die Gewissheit gibt, dass wir irgendwo abgesichert werden, sondern wir wissen, dass Gott unser Versorger ist und dass er für uns da ist und dass die eigentlichen Schätze, das, wonach wir eigentlich trachten sollen, im Himmel auf uns wartet. So steht es auch in Matthäus 16, 26, wo Jesus sagt, denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? In Vers 9 warnt der Paulus dann konkret auch davor, dass wir nach Geld und Macht streben sollen. Er sagt, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Genau, was für Versuchungen und Fallstricke meint der Paulus hier? Ich denke, die Versuchung, Macht und Besitz zu haben, eigene Wünsche in den Vordergrund zu bringen, vielleicht auch einen Fallstrick Gott herauszufordern, so wie der Teufel damals zu Jesus auch gesagt hat, hier folg du mir nach und ich gebe dir die ganzen Reichtümer, oder auf Versprechen, die Gott gegeben hat, meine eigenen Wünsche sozusagen zu fokussieren und zu sagen, Gott, du hast es aber doch gesagt, und dann sich halt zu profilieren, obwohl das halt nicht mit dem ist, was eigentlich Gottes Wille ist. Also Gottes Willen sozusagen auszublenden und auch meinen Willen zu führen. Und dann halt eben ja, die Anbetung des Teufels, die jetzt stattfinden kann, aufgrund von dem Erstreben von Macht und Ansehen, wo man seinen eigenen Glauben, seinen eigenen Prinzipien auf einmal verliert und etwas Falschem nachläuft. Und dann ein großer Fallstrick, die eigene Gier, die Jakobus 1, 13 bis 15 schreibt, wo er schreibt, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Also unsere eigenen Wünsche, unsere Habgier, der Abfall vom Glauben vielleicht auch durch Habgier, der entstehen kann. So schreibt es ja auch der Paulus im Vers 9, denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist dir verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Und dieses Habsucht ist vielleicht noch dieses, ja, ich möchte gerne haben, ja, so wie wir es von den Kindern auch immer wieder haben, dann haben sie gerade neue Geschenke bekommen, heute war das so wie ein Thema und dann, ah, das will ich auch noch, Papa. Das ist so vielleicht das, was noch so halbwegs gesund ist, ja, aber diese Gier ist halt, ich habe schon was gerade und es reicht mir gar nicht mehr und ich möchte noch mehr und ich möchte noch mehr und ich möchte noch mehr. Davor warnt der Paulus. Und diese Gier noch mehr ist, glaube ich, gar nicht so weit von uns Christen auch entfernt. Wir haben das selber in Peru auch erlebt, wo wir als Missionare waren, an dem Krankenhaus Dios Pisciana. Da war ein Optiker eingestellt, der war gläubig, war in einer Gemeinde in der Dorfgemeinschaft in Cotahuasi auch tätig gewesen, in der Gemeinde sehr aktiv. Wir hatten im Krankenhaus auch mal morgens Andachten gehabt, da hat er auch mitgesungen von ganzem Herzen. Dadurch hat er auch ein Stück weit ein Vertrauen bekommen von der Leitung damals und auch von uns, vom Verwaltungsteam. Man hat ihm damals anvertraut, eine separate Kasse zu führen für die Brillenverkäufe und so weiter. War damals ein bisschen sinnvoller aufgrund von einer örtlichen Distanz. Wurde zwar täglich immer geprüft, was er halt verkauft hat und wie viel Geld da war, dass das plausibel war. Er hat für die Verhältnisse dort ein ganz gutes Gehalt eigentlich bekommen. Und trotzdem hat ihm das nicht gereicht. Er hat dann etwas gewittert, womit er noch mehr Geld machen kann. Und hat im Prinzip dann angefangen, Brillen extra zur Seite zu halten und zu sagen, ja, das dauert ein bisschen, bis die Brillen fertig sind. Hat dann dem Patienten gesagt, ich bringe dir das dann in die umliegenden Städte und hat dann teilweise dreifachen, vierfachen Preis von den Brillen halt verlangt und sich das halt separat eingesackt, ohne uns dazu von zu informieren. Wir wussten davon nichts. Wir hatten intern dann irgendwann mal eine Revision gehabt und da sind halt eben die Sachen aufgefallen, dass er über mehr als ein Jahr dieses Geschäft so getrieben hat. Es waren dann 36.000 Soles, umgerechnet 9.000 Euro, die er zusätzlich verdient hat, die er sozusagen Patienten abgeknüpft hat. Dabei war es ihm vollkommen egal, ob die Patienten wohlhabend waren, arm. Man redet hier von 14 Monatsgeldern, ne, die er sich da mal nebenbei eingesteckt hat. Einfach aus der Gier heraus, weil das Geld gelockt hat, weil er verführt wurde. Und Der ein Patient, das war eine super traurige Geschichte, war sehr arm und der hat über ein Jahr sparen müssen, dass er sich die Brille dann überhaupt leisten konnte, obwohl das Krankenhaus eigentlich dafür stand, dass man halt armen Leuten die Brille so gibt, ja, ohne dass sie was zahlen müssen. Und da war halt das ganz irrelevant auf einmal für ihn, obwohl er gläubig war, ja, gläubige Prinzipien, christliche Prinzipien auch hatten, die waren auf einmal weg. Ja, wo man schon sagen kann, okay, er ist vom Glauben wirklich abgefallen, ne, durch die Gier. Und zunächst war es, dass die Patienten geschädigt waren, aber am Ende war er derjenige, der geschädigt war, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, es wurde aufgedeckt, er hat seine Arbeit verloren, er wurde angewiesen, das gesamte Geld innerhalb von einem Jahr aufzubringen, damit das an die Patienten zurückgezahlt wird. Er durfte jeden Patienten einzeln anrufen, sich dafür zu entschuldigen, ja, um Vergebung zu bitten. Und das nicht, um ihn zu demütigen. Ja. Wir reden hier schon von der Schamkultur. Das ist, er hat auf jeden Fall mal sein Gesicht verloren. Er war in dem Sinn nichts mehr, auch wahrscheinlich vor seiner Frau nicht mehr. Aber genau diese Herausforderung hat ihn dazu geführt, dass er Buße getan hat, dass er umgekehrt ist. Und dass er auch erlebt hat, wie Gott ihm vergeben hat durch die Patienten, die ihm auch Vergebung halt zugesprochen haben am Ende. Und so kann man jetzt sagen, seine Gier hat glücklicherweise eine materialistisch ein Leiden sozusagen ihm zugeführt, aber die Seele ist halt, ja, hat wieder Frieden gefunden. Aber wo wir einfach, oder wo Paulus uns, den Timotheus, aber auch uns, denke ich, ermahnen möchte, ja, dass wir da, wo wir merken, okay, wir möchten irgendwie was haben, da kribbelt was bei uns, dass wir uns da halt prüfen und sagen, okay, nee, davon müssen wir und wollen wir Abstand halten. Genau, denn in 9 und 10 schreibt der Paulus, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und das Verrückte ist ja, Begierden entstehen nicht einfach automatisch durch uns oder so, sondern das ist meistens, dass durch Dritte Begierden geweckt werden. Wir fangen an, Besitztümer von anderen zu sehen, dann entsteht eine Missgunst in uns und diese ruft dann Neid hervor. Ja, auf einmal ist da in unserer Seele oder in unserem Inneren etwas, das uns dieses maßlose Bedürfnis sozusagen ermittelt, dass wir das halt auch wollen oder uns vermittelt, wir bräuchten das. Und dieses Ich bräuchte das in unserer Seele ruft halt davor, dass wir unvernünftige, schädliche Begierden folgen. Da haben wir auch Beispiele in der Bibel. 2. König 5, 20-27 berichtet von dem Gehasi, von dem Diener Elisas, der das naiv damals fand, wo Elisas gesagt hat, nee, wir nehmen halt nichts an, keine Geschenke von den Naaman. Und der Gehasi sieht aber die Möglichkeiten, Geld zu bekommen, Kleider zu bekommen, Gold zu bekommen. Und das weckt in ihm eine Lust, ja, ein Begieren. Und dann, was macht er dann? Er läuft dem gehaltenen Aussätzigen hinterher. Und er hält von dem Geschenke, warum? Weil er einen erlogenen Bericht ihm vorhält. Ja? Und er wird dann einfallsreich, ja, lügt, fällt auch im Prinzip von seinem Glauben ab, weil in ihm etwas zur Begierde wurde. Oder der Biliam, ja, 4. Mose 22 oder 2. Petrus 2,15, der auch als Lohn der Ungerechtigkeit sozusagen bekannt ist, der Geld dafür bekommt, dass er einen Fluch über das Volk Gottes ausspricht, ja, auch etwas Unglaubliches, ja, wo man vielleicht sogar so weit geht, andere Geschwister irgendwie zu verfluchen oder etwas Böses zu wünschen. Klar, wir dürfen wissen, dass Gott dann den Fluch auch umwandelt, ja, in Segen, aber ja, wie weit man fallen kann, wenn halt auf einmal das Geld halt zur Gier wird und man nach dem Geld strebt. Oder halt Judas Iskariot, der halt sehr gut bekannt ist, der unseren Herr Jesus Christus für 30 Silberstücke verraten hat. Sagt Paulus damit aber nun, dass es schädlich wäre oder schändlich wäre, materiell reich zu sein? Nein, das sagt er natürlich nicht. Wir sehen ja auch im Alten Testament, dass Gott seine Kinder mit Reichtum beschenkt, den Abraham, der super reich war. Und auch sagt Timotheus im Kapitel 6, 17, also ein bisschen vorgegriffen, vielleicht haben wir da in den nächsten Wochen dann auch was davon, dass es ist, dass Gott uns alles reichlich darreicht, auch zum Genuss, ja, dass Gott auch uns gerne gibt. Oder im Römer 8, 32, wir werden aber angehalten, alles mit ihm, also mit Jesus zusammen, auch zu genießen, die Dinge, die er uns anvertraut hat. Und gleichzeitig ist aber auch eine Ermahnung in Lukas 16, 1-12, dass all die Dinge, die uns der Herr Jesus anvertraut hat, mit reichlichem Maß anvertraut hat, dass wir das für ihn verwalten sollen. Der Jünger, der diese geringen Dinge treu verwaltet, der wird auch in vielem treu sein. Das hat der Jesus auch gesagt, dass er uns da mehr anvertrauen wird. Das sind manchmal materialistische Dinge, aber auch dann geistliche Reichtümer, die er uns gibt, mit denen wir anvertraut werden und wo wir Reichtum erleben dürfen. Und der Paulus weist dann den Timotheus auch nochmal in 6,18 hin, dass wenn wir materielle Güter haben, die uns Gott anvertraut haben, dass wir damit halt Gutes tun sollen, dass wir damit reich sein sollen an guten Werken, freigebig und mitteilsam. Und dass wir das auch schaffen, diese Lust der Geldgier vielleicht oder des Strebens nach anderen Dingen, dass wir es nur dann schaffen, wenn halt eben Gottes Macht mit dabei ist und uns da hilft. Das steht in Lukas 12,21. Die ganze Macht Gottes ist nötig, um vor dieser Lust der Augen bewahrt zu bleiben, die für sich selbst Schätze sammeln will und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Deswegen auch wieder vielleicht rückkehrend die Lehre aus dem Wort Gottes, aus dem Geist Gottes heraus, der uns da in dieser Wahrheit auch führt und da uns auch vorbewahren möchte. Genau, die Gefahr des Reichtums ist ja, wovor Paulus hier warnt, dass auf einmal unser Herzensanliegen nicht mehr bei ihm ist, sondern an materiellen Dingen. Dass unser Wunsch weniger ist, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, als nach diesen materiellen zu trachten, materiellen Dingen. Und materielle Dinge, das wissen wir selber alle, das ist eine kurze Erfüllungsphase. Ja, ich habe es kurz erwähnt von unseren Kids. Ja, da haben sie gerade ein Geschenk bekommen und dann sind sie schon wieder beim nächsten, ja, weil das halt nicht mehr die Erfüllung gibt. Ja, es ist schnell vorbei und wir wollen noch mehr, wir wollen noch bessere Dinge haben. Ja, und was machen diese ganzen Wünsche? Ja, die fordern halt von uns, dass wir mehr Geld haben, dass wir mehr nach dem Geld streben, um uns diese Wünsche wiederum zu erfüllen. Und wenn wir dem Geld hinterherlaufen, hat Jesus auch gesagt, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir dem Mammon dienen oder Gott dienen können, weil beiden können wir nicht dienen. Und wie kann man dieser Gefahr entgegenstehen? Hat der Paulus auch schon gesagt, zurückblättern zum Vers 8, dass wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann sollen wir uns daran genügen lassen. Damit können wir uns davor wappnen. Genau. Jetzt komme ich auch zum Ende der Predigt. Ich möchte gerne nochmal uns drei Punkte mitgeben, die wir vielleicht ein bisschen mehr aus dem Praktischen für uns auch beibehalten können. Das Erste ist, dass wir einfach in der Lehre und den heilsamen Worten von Jesus Christus treu bleiben. Dass wir bedenken, Gottes Weisheit zählt und nicht unsere Weisheit. Damit wir nicht zu aufgeblasenen Menschen werden. Nicht zu Menschen, die ja, andere Menschen vielleicht den Weg zu Jesus sogar noch versperren. Dass wir in der Lehre durch den Heiligen Geist bleiben, der uns in der Wahrheit führt. Dass wir fest an der Wahrheit und im Glauben an dem, was Jesus in seiner Zeit hier auf der Welt getan hat und gesagt hat, festhalten, darin leben und auch lehren und das in der Gottesfurcht. Dass wir für uns einfach wieder neu bewusst machen, dass der wahre Gewinn durch unseren Glauben ist und nicht der Gewinn von Geld und Macht. Und dass die wahre Zufriedenheit, die wir suchen in unserem Herzen, durch den Glauben an Jesus gegeben ist und durch die tiefe Hingabe zu ihm. Und dass das nur zur wahren inneren Zufriedenheit führt. Dann noch zu guter Letzt, dass wenn wir Nahrung und Kleidung haben, haben wir alle, ich sehe hier keinen nackig rum und auch nicht mit Magengrummeln sitzen, dass wir dann uns genügen lassen sollen daran, dass wir ja von Herzen aus Gutes aber auch tun, wenn wir mehr haben, wenn wir darüber mehr beschenkt wurden, damit wir reich an guten Werken sein können, damit wir freigebig sein können, mitteilsam. Und warum dies? Damit wir unser Herz nicht an materiellen Dingen verlieren, sondern ja ganz in der Nähe von Gott bleiben. Amen.